Timo, vor Weihnachten haben wir zusammengesessen und haben so ein bisschen, ja, gesprochen über die Saison. Jetzt war es doch ein größeres Wintertransferfenster, als wir gedacht hatten, oder? Kann man das sagen?
Ja, glaube ich, würde ich unterschreiben, dass ein bisschen mehr passiert ist, wie in ursprünglichen Planungen mal vorgesehen waren. Aber nochmal, das gehört zum Transferfenster dazu, das gehört zu unserem Job dazu, das wissen wir auch. Deswegen sind ja so Fragen im Vorfeld in Interviews oder Podcasts immer ein bisschen schwierig zu beantworten, ne? Weil ja die Zukunft dann eben doch manchmal Überraschungen bereithält.
Wir wollen sprechen über das Transferfenster und natürlich auch über den Deadline Day hier und auch mit euren Fragen. Also hört mal rein. Einen wunderschönen guten Morgen allen da draußen.
Aufstehen mit der Eintracht. Dein Frühstück für die Ohren aus dem Herzen von Europa.
Ja, Montagabend war es ein bisschen länger für dich, Timo. Hat die Frau schon geschlafen, als du heimkamst?
Ja, definitiv. Ich bin froh, dass das Transferfenster in Deutschland um 20 Uhr schließt und nicht erst um 24 Uhr. Weil, so wie ich uns kenne, würden wir es dann noch bis 24 Uhr rauszögern. wie gesagt, war ein bisschen hektischer, wieder mal.
Ich wollte gerade sagen, ihr mögt den Nervenkitzel auf jeden Fall.
Ja, am Ende des Tages ist es unser Job, die Dinge dann so umzusetzen. Da gehöre ich ja nicht alleine dazu. Da sind ja noch mindestens zwei meiner Kollegen, die da ja eifrig an den Verträgen mithantieren und umsetzen. Von daher ist es dann am Ende auch einfach eine starke Teamleistung gewesen.
Mhm. Wie kamt ihr auf Michy Batshuayi?
Ja, das ist immer das, wenn du sagst, du beobachtest den Markt, mhm. du screenst den Markt, die Möglichkeiten, du telefonierst, du sprichst mit Leuten und ja, dann ergeben sich eben Möglichkeiten oder Ideen, mhm. Die man dann eben weiter verfolgt. Die meisten, die allermeisten Ideen zerschlagen sich aus unterschiedlichsten Gründen und bei Michy Batshuayi war das eben nicht der Fall. Da ist dann eben, auch wenn es relativ spät war, die sogenannte Tür aufgegangen. Und ja, da sind wir dann alle durchgestürmt.
Fragt man bei sowas auch nochmal nach? Ich meine, Mario Götze und Mo Dahoud haben mit ihm zusammengespielt. Theat ist ja auch belgischer Nationalspieler, so wie es mit ihm war oder ist. Fragt man da sowas nochmal nach oder macht ihr das sozusagen auf eigene Verantwortung?
Ja, die Verantwortung liegt bei uns, definitiv. Aber Teil der Verantwortung ist es eben auch, dieser gerecht zu werden, indem man mit Leuten spricht und sich Meinung einholt. Und da gehört es eben auch dazu, nicht nur mit dem Spieler zu sprechen, sondern auch mit ehemaligen Weggefährten. Du hast ein paar genannt, ein paar sind auch bei uns in der Mannschaft. Auch da haben wir gesprochen. Es gibt Verbindungen zu Trainern, die ihn schon mal trainiert haben. Auch da war ich jetzt zum Beispiel aktiv. Und ja, das hilft eben, um ja die Einschätzung besser vornehmen zu können. Ja, ergänzend zu dem, was man eben auf dem Platz sieht, das ist natürlich auch ganz, ganz entscheidend. Aber da bist du in der heutigen Zeit relativ transparent durch die Portale, durch die Daten, die einfach zugänglich sind für uns, durch die Videosequenzen auch.
Was erwartet ihr von ihm? Jetzt hast du natürlich wahrscheinlich Tore schießen.
Absolut.
Aber was bringt er im Endeffekt mit, wo du sagst, okay, das kann uns noch helfen jetzt für den Rest der Saison?
In allererster Linie natürlich schon seine Qualität als Stürmer in der Box, um die Box. Mhm. Torchancen kreieren, Torchancen in Tore ummünzen, das wird schon so seine Hauptaufgabe sein. Aber du kriegst natürlich auch mit Michy Batshuayi einen Spieler, der, wenn du dir die Vita anschaust, der schon total viel gesehen hat. Ja. Länder, verschiedene Ligen, verschiedene Clubs und eines zieht sich schon wie ein roter Faden durch seine Historie. Er trifft, ich glaube, in nahezu allen Top-Ligen Europas hat er bisher treffen können oder eine sehr, sehr ordentliche Quote gehabt und das hoffen wir uns natürlich von ihm auch.
Jetzt ist natürlich das Fenster durch Omar Mamouche aufgegangen, weil er uns ja im Winter verlassen hat. Wir haben es schon angesprochen. Kannst du mal das so ein bisschen einordnen, warum es in Anführungszeichen eine Alternative ist für Eintracht Frankfurt, sagen, ja, das, den können wir dann bei solchen Kategorien dann nicht mehr halten. Also das ist im Endeffekt, dass es deutlich ist.
Ja, weil es den finanziellen Rahmen in eine Richtung verschiebt, die uns als Club eben neue Möglichkeiten eröffnet, die uns als Club auch ein Stück weit Sicherheiten gibt.
Ja.
Das sind eben ja Summen, die außergewöhnlich sind und auch bleiben. So, da lege ich mich einfach auch mal fest, auch wenn wir letztes Jahr schon anderen Stürmer für relativ viel Geld verkauft haben oder das Jahr davor, besser gesagt. Aber trotzdem sind es bei weitem keine Zahlen, an die wir uns gewöhnen können oder sollten. Das ist außergewöhnlich, das ist einer besonderen Situation geschuldet, definitiv auch auf dem Transfermarkt und natürlich auch der Qualität der Spieler und der Entwicklung, die Spieler vornehmen. Und dann hast du natürlich auch mit Omar Mamouche, das er auch selbst gesagt hat, natürlich auch ein Stück weit ein Kindheitstraum, der da in Erfüllung geht. Ein Junge, der ja mit 18 sein Heimatland in Nordafrika, in Ägypten verlassen hat, um in der großen, weiten Fußballwelt seinen Traum zu leben. Und wenn du dich und die Möglichkeit haben, wir natürlich, hatte ich auch, mit Omar da so ein bisschen drüber sprichst, und da ging es jetzt gar nicht um dieses Transferfenster, sondern seit der Zeit, seit er bei uns ist.
Ja.
Wenn du da so ein bisschen in die menschliche Komponente reingehst und ihm mal so ein bisschen zuhörst und mit ihm sprichst, wie denn die Zeiten so waren in Wolfsburg und Hamburg und wo er nicht überall war. Und auch die schweren Zeiten, die so ein junger Mann, der damals ja definitiv war, was für Herausforderungen und Probleme und auch für schlechte Phasen er durchlebt hat, durchleben musste. Und jetzt eben eine Möglichkeit hat, bei einem der größten Vereine Europas beziehungsweise der Welt, bei einem grundsätzlich sehr guten Premier League Club eine sehr tragende Rolle einnehmen zu können, dann kommt es wahrscheinlich seinem persönlichen, und so ehrlich müssen wir sein, das ist dann schon sein persönlicher Traum, aber dem kommen wir natürlich da schon sehr, sehr nah.
War das ein Paradebeispiel für einen Abgang? Ein Spieler, der sich trotz Gerüchte noch im Dienst der Mannschaft des Vereins stellt und dann am Ende dann sich noch vor die Kurve im Endeffekt noch verabschiedet mit dem Team, sich freut und so weiter. Also ich hatte Gänsehaut da.
Ja, ich auch, muss ich ganz ehrlich zugeben. Da gehört natürlich auch, du hast ja angesprochen, die Mannschaft, die Teamkollegen da dazu, die insbesondere gegen Dortmund wirklich nochmal alles rausgehauen haben und diesen Sieg dann auch ohne ihn erspielt und völlig verdient eingefahren haben. Und dann aber natürlich auch Omars Verhalten in den Tagen zuvor. Und die Jungs verdienen total viel Geld, keine Frage. Trotzdem sind es am Ende nur Menschen. Und ich glaube, das darf man in so Situationen nie vergessen. Wenn du mit ihm sprichst, wenn du oder mit ihm gesprochen hast zu dem Zeitpunkt, ist da auf einen einprasselt in seinem Umfeld, in seinem ganz, ganz nahen persönlichen Umfeld. Und das kannst du dann auch teilweise gar nicht mehr beeinflussen und vor allen Dingen im Erweiterten. Wie viele Nachrichten du bekommst, wie viele Anrufe, also alleine ja bei mir schon nachfragen, was passiert, geht der nicht, habt ihr ein Angebot, habt ihr keins? Und wenn man sich versucht, eine Sekunde mal kurz in Omars Lage zu versetzen, mit der Möglichkeit eben nochmal zu einem sehr, sehr guten Club in die Premier League zu wechseln, was eben in Ägypten ja schon sehr, sehr angesehen ist und was so ein bisschen der Kindheitstraum ist, wenn du dort anfängst, Fußball zu spielen, dann ist es natürlich total schwer und alles andere als einfach, sich da auf den Fußball zu konzentrieren, auf die tägliche Arbeit. Und trotzdem hat er es geschafft. Der Tag hat 24 Stunden gehabt hat er immer. aber in der Phase hat der Tag 24 Stunden und 90 Minuten davon hat er sich versucht, davon freizumachen. Das war die Zeit, wo er hier war, wo er trainiert hat.
Ja.
Und ansonsten, natürlich drehen sich da die Gedanken und wirst du beeinflusst von diesem Riesenthema Manchester City.
Jetzt gilt Elyabari als sein prädestinierter oder designierter Nachfolger, auch wenn man die beiden natürlich nicht miteinander vergleichen kann. Jetzt kommt dieses Stammtisch gebaut und sagt, wie können wir einen holen, der jetzt den nicht sofort in Anführungszeichen ersetzen kann oder beziehungsweise warum der nicht sofort spielen kann. Kannst du es da mal das Ganze ein bisschen einordnen für uns?
Ja, sehr, sehr gerne. Wenn wir einen neuen Spieler verpflichten, dann gibt es total viele Parameter, auf die wir versuchen zu schauen. Das ist nicht einfach, dann den passenden Ersatz zu finden. Eigentlich sogar für uns unmöglich, weil gibt ja einen Grund, warum Manchester City uns sehr, sehr viel Geld für Omar Mamouche zahlt, weil sie eigentlich auch keinen anderen gesehen haben für ähnliches Geld.
Ja.
Das heißt, entweder nimmst du so viel Geld in die Hand oder du versuchst ein bisschen kreativer zu sein und eben eine Entscheidung zu treffen, die vor allen Dingen mittelfristig uns als Eintracht Frankfurt nach vorne bringt, hilft unsere Ziele zu erreichen.
Ja.
Und da gehört Elyouahi unserer Meinung eben dazu. Dass er jetzt in den ersten zwei Spielen nicht zum Einsatz kommen konnte aufgrund einer kleineren Blessur oder aufgrund eines kleinen Rückstands, das ist unglücklich und würden wir natürlich gerne vermeiden. Aber wir haben jetzt auch nicht allzu viele Möglichkeiten auf dem Markt von Spielern dieser Kategorie, in dem Preissegment, in dem wir uns bewegen und auch vor allen Dingen von Spielern, die wirklich Lust haben, bei uns Fußball zu spielen und mit uns unseren Weg zu gehen. Mhm. Elli hat da dazugehört und am Ende des Tages geht es ja darum, wie performt er im Februar, wie performt er im März, im April. Ich bin mir sicher, wenn er im März und April spielt und Tore schießt, dann wird kaum jemand an Ende Januar zurückdenken. Nochmal, ist keine Idealkonstellation, wissen wir auch. Es ist aber trotzdem, wir investieren auch relativ viel Geld in ein Replacement seiner Art.
Ja.
Und dann können wir eben nicht nur auf die ersten zwei Spiele gucken, sondern schon auch ein bisschen langfristiger.
Das ist doch immer sehr, sehr gut. Vielen Dank dafür. Robin Koch, es fällt jetzt ein bisschen aus. Markus hat ja auch schon direkt danach gesagt, das ist keine Option. Warum habt ihr da euch dann entschieden, okay, da holen wir jetzt nichts? Ich meine, der Ausfall ist in Anführungszeichen, ja, sagen wir jetzt mal roundabout einen Monat, vielleicht ein bisschen länger, vielleicht ein bisschen kürzer. Kannst du uns nochmal da noch mal mitnehmen, warum ihr gesagt habt, okay, also da sind wir gut aufgestellt?
Weil wir es eben unserer Meinung nach sind. Also nicht nur Robin als Innenverteidiger, wir haben da verschiedenste Optionen, auch Jungs, die momentan noch nicht so viel gespielt haben sind eben der Meinung, dass der kurzfristigere Ausfall von Robin da eben kompensiert werden kann und muss auch als Team. Ich meine, wir stellen ein Team zusammen, das ist ja völlig normal im Fußball, dass es da immer wieder mal Ausfälle gibt, mal durch eine Sperre, mal durch eine Krankheit, mal auch durch eine Verletzung, hoffentlich wenige Verletzungen und wenn dann kürzere oder kleinere. Aber ich sage jetzt mal, spielen wir das mal 5 Tage weiter, wenn Robin sich in Gladbach verletzt hätte, mit eben auch dieser Diagnose, dann würde, glaube ich, auch niemand uns vom Spielbetrieb abmelden, weil er sagt, wir haben keine Chance, die nächsten Spiele zu bestreiten und zu gewinnen. Also Robin ist ein super wichtiger Spieler für uns, aber wir haben eben total viel Qualität und Stärke auch in unserer Kabine und glauben deswegen, dass wir das als Team eben sehr, sehr gut auffangen werden können.
Wie wichtig ist jetzt auch immer nochmal einen besonderen Blick durch diese Rotation innerhalb des Kaders, dass wir den Februar nutzen können, um normal in Anführungszeichen zu trainieren? Und uns dann für den Zielspurt so fast schon der Saison im Endeffekt dann in Form zu bringen.
Es ist sehr wichtig, aber wir müssen meiner Meinung nach extrem aufpassen. Und das versuche ich eben, wenn ich es so ein Stück weit raushöre, manchmal klingt es so wie, ja, der Februar ist jetzt gefühlt ein Urlaub für uns. Das wird alles easy und wir spielen ja in Anführungszeichen nur noch am Wochenende, keine englischen Wochen mehr und das ist ja alles super, weil wir sind erholt und können trainieren etc. pp. Es hat definitiv Vorteile, keine Frage. Hat vor allen Dingen, wir hatten dieses Ziel, uns direkt für die K.O.-Phase zu qualifizieren. Das hat zum einen sportlich gute Auswirkungen in der Europa League. Ja. Weil du natürlich direkt eine Runde weiter bist, hat aber eben auch den Vorteil nochmal, dass wir ein bisschen weniger Strapazen im Februar haben. Aber wenn wir jetzt meinen, dass es ab jetzt quasi easy von der Hand geht, die Bundesligaspiele zu bestreiten, zu gewinnen, dann werden wir ein böses Erwachen haben. Und deswegen gilt es jetzt umso mehr im Training nicht nur die gleiche Intensität und die gleiche Passion und die gleiche Leidenschaft an den Tag zu legen, sondern das Gaspedal sogar noch ein bisschen weiter runter zu treten und noch ein bisschen mehr Gas zu geben. Ich glaube, dann kannst du in diesen Wochen des Februars wirklich gute Dinge erreichen und bestmöglich vorbereitet sein für diese allzu wichtigen Spiele in der Bundesliga.
Timo, vielen lieben Dank für diese Einschätzung rund um das Transferfenster und was uns im Februar erwartet. Und jetzt eine ruhigere Phase, in Anführungszeichen, zumindest mal, was die Transfers betrifft. Aber hoffentlich einen punktreichen Februar, denn wir stehen ja gut da.
Ganz genau, so ist der Plan.
Danke dir.
Danke auch.
Aufstehen mit der Eintracht ist eine Produktion von Studio 59.